Deutschlandfunk Kultur heute.
Schreiben ist für mich ein Aufbruch ins Ungewisse. Das sagt die Schriftstellerin Annika Reich. Sie vergleicht ihre Arbeit mit einer Dampferfahrt, mit einer Reise hin zu unbekannten Ufern. Und was sie auf ihren literarischen Fernreisen so alles gesehen und gelernt hat, vor allem auch über sich selbst gelernt hat, das erzählt Annika Reich gleich in unserer Interviewreihe Nah und Fern. Außerdem berichten wir über den Umbau der Berliner Sankt-Hedwigs-Kathedrale, gegen den Denkmalschützer schon lange protestieren. Heute gab es in diesem Streit ein weiteres Gerichtsurteil. Kultur heute mit Enne Seidel am Mikrofon. Herzlich willkommen. Aber zuallererst diese Frage.
Findest du es nicht furchtbar, dass du gar nicht mehr weißt, wann du das letzte Mal auf der Spitze eines Berges Sex hattest?
In der Kulturwelt sind alle Fragen erlaubt, auch wenn sie, wie diese hier, recht intim sein können. Gestellt hat diese Frage nach Sex auf Berggipfeln das Theaterkollektiv SO Mermaids, und zwar auf dem Asphaltfestival, das gerade in Düsseldorf läuft. Das Festival findet auch in anderen Jahren vor allem draußen statt und konnte sich daher offensichtlich rasch anpassen an die neuen Spielbedingungen in Zeiten der Corona-Pandemie. In diesem Jahr findet das Asphaltfestival auf einer Seebühne statt, mit Lesungen, Konzerten und einigen Theaterproduktionen, die unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus für uns gesehen hat.
Gelbe Punkte weisen den Weg in den lauschigen Minipark, der den Schwanenspiegelteich in Düsseldorf umgibt. Das lokale Festival, das sonst die Straßen der Stadt erobern will, hat sich Corona-bedingt auf eine Seebühne begeben. Und das Publikum guckt unter Kopfhörern den drei Berliner Performerinnen namens SO Mermaids zu, wie sie vielsprachig und wildnaiv zusammengewürfelt biografische Fragmente erzählen, die sich um Sehnsüchte und Ängste von jungen Frauen drehen.
Also um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt Sex hatte.
Du weißt es nicht. Und findest du es nicht furchtbar, dass du gar nicht mehr weißt, wann du das letzte Mal auf der Spitze eines Berges Sex hattest?
Weiß ich nicht.
Ist es nicht viel, 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 viel interessanter als
to talk about fears and forms im Theater?
Feministisch präziser kommt am nächsten Abend die vierköpfige Kölner Frauentruppe Killer und Killer herüber, die Alice Birchs Text Revolt, She Said, Revolt Again streng in Schwarz gekleidet auf Stühlen performt.
Revolutioniere die Sprache! Dreh sie um!
Ich möchte dich vögeln.
Oder?
Es gibt kein Oder.
Es ist alternativlos.
Ja, aber
ich will dich vögeln.
Oder mit mir?
Mit.
Lakonisch, ironisch und angemessen selbstdistanziert zelebrieren die vier ein lustvolles Sprachkonzert und fragen, welche Machtstrukturen in sexuellen Sprachmustern liegen. Zwischendurch werden die Zuschauer dann auch mal huldvoll mit einer Vulva-Skulptur gesegnet, als sei es eine Monstranz. Um Macht und Ohnmacht von Frauen geht es auch in der Arbeit Grandmothers of the Universe des Ensembles Waltraud 900. Fünf Performerinnen haben ihren Großmüttern nachgeforscht, die aus Palästina, Griechenland, dem Iran und Deutschland kommen. Starke weibliche Selbstermächtigungsmomente entstehen da und lassen spüren, dass sich in all den Jahrzehnten vielleicht doch etwas getan hat.
Sie ist wütend, weil sie zu spät erfahren hat, dass Sex nicht nur zum Vergnügen von Männern da ist. Sie ist wütend, wenn sie kein Geld hat, das sie mir geben kann. Sie ist wütend, weil sie nicht wusste, dass man auch vaginal einen Orgasmus hat.
Und dann gibt es noch eine Premiere, die nichts mit Frauen zu tun hat, sehr wohl aber mit einem biografischen Ereignis. Tief hatte sich ins Stadtgedächtnis von Düsseldorf gegraben und vielleicht die Stadt vor der Totalzerstörung gerettet. Im Hof des gewaltigen, um 1930 erbauten Polizeipräsidiums ist das Theaterkollektiv Pierre Vert einem späten Polizeiputsch gegen die Nazis nachgegangen. Im letzten Monat vor Kriegsende, am 16.04.1945, tat sich hier eine Gruppe von fünf mutigen Aktivisten zusammen, Bäcker und Schreiner ebenso wie Ingenieure und der damalige Kommandant der Schutzpolizei Franz Jürgens. Nach ihm ist der Platz, auf dem die Zuschauer auf Drehhockern sitzen, auch benannt. Eine durchaus dubiose Figur.
Zwar gibt es Aussagen, dass er sich auch schon in Darmstadt mehrfach regimekritisch geäußert haben soll. Jedoch stellte er am 22. November 1944 einen Antrag zur Aufnahme in die SS.
Bodenthal. Wir haben uns in letzter Stunde an Jürgens gewandt, weil uns eines ganz klar war. dass er uns nicht verraten würde.
Die Geschichtsstunde in der Regie von Festivalchef Christoph Seeger-Zumühlen ist spannend wie ein Politkrimi und basiert doch rein auf Archivmaterial. Atemlos rasen vier Schauspieler zwischen zwei kleinen Bühnenpodesten hin und her oder sprinten durch den Hof, als sie nach ihrem Verrat verfolgt werden. Zuweilen sprechen sie arg pathetisch, sind die Fakten ein wenig zu verschwenderisch, von einem Live-Musiker vor Geröllhaufen mit atmosphärischer Musik untermalt. Doch zugleich werden die trockenen Texte dadurch so lebendig, als würden die Figuren neben uns wieder auferstehen. Auch durch die historische Aura des Ortes und kleine Details entstehen Gänsehautmomente. Wo liegt die Grenze zwischen Widerstand und Opportunismus zu Kriegsende? Und was hätte man selbst getan, wenn man aus einem der Gründerzeithäuser heraus auf die Ereignisse geblickt hätte? Die fünf jedenfalls wurden abtransportiert und noch am gleichen Tag misshandelt und getötet. Und so zeigt das Asphaltfestival triumphierend, wie viele Möglichkeiten Theater trotz Pandemiekrise hat, als Erinnerungserweckung und biografische Selbsterkennung.
Dorothea Markus über sehenswertes Outdoor-Theater in Düsseldorf. Dort läuft noch bis Sonntag das Asphaltfestival. 1,50 Meter, das kann furchtbar wenig sein. Zum Beispiel dann, wenn das Gegenüber hustet oder niest und dabei keinen Mundschutz trägt. 1,50 Meter, das kann aber auch sehr viel sein. Etwa dann, wenn wir diesen Abstand zu Freunden oder Familienmitgliedern halten sollen, die wir normalerweise zur Begrüßung in den Arm nehmen würden. In Zeiten der Corona-Pandemie erscheinen uns unsere Mitmenschen wahlweise zu nah oder zu weit weg. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht in irgendeiner Form nachdenken über Nähe und Distanz. Und dieses Nachdenken über Nähe und Ferne, das wollen wir hier in Kultur heute in diesen Sommerwochen noch ein bisschen intensivieren. In Gesprächen mit Historikern, mit Philosophinnen, mit Filmemachern und heute mit der Schriftstellerin Annika Reich. Sie ist Autorin mehrerer Romane und Mitbegründerin einer Initiative, die geflüchtete Schriftstellerinnen und Schriftsteller unterstützt. Ich habe Annika Reich vorhin gefragt, ging es Ihnen in den letzten Wochen auch so, wie ich das gerade beschrieben habe? Hat das Nachdenken über Nähe und Distanz auch in Ihrem Corona-Alltag viel Raum eingenommen?
Also das nimmt eigentlich immer sehr viel Platz in meinem Nachdenken ein. Einerseits, weil ich mir über die Zuschreibung, was ist uns nah und was ist uns fern, philosophische Gedanken mache. Und wenn ich Figurenkonstellationen in Romanen betrachte, dann ist diese Frage nach Nähe und Distanz gerade in Liebesbeziehungen ja immer eine ganz zentrale. Auch in meinem letzten Roman haben gleich drei der Kapitel mit diesem Gegensatz, vermeintlichem Gegensatzpaar von Nähe und Ferne zu tun gehabt.
Lassen Sie uns noch etwas mehr sprechen über Ihre Arbeit als Schriftstellerin. Ich stelle mir ja vor, dass das Schreiben in der Regel eine eher in sich gekehrte Tätigkeit ist. Eine Tätigkeit vielleicht auch, bei der man sehr nah bei sich selbst sein muss. Ist das so?
Ja, also es gibt ja vor allen Dingen zwei Richtungen, würde ich sagen, im Schreiben oder in dem Ausloten der Themen, die für einen relevant werden oder so dringlich werden, dass man anfängt, einen Roman zu schreiben. Und das eine ist sicherlich der Modus der Annäherung. Und wenn man autobiografisch schreibt oder autobiografisch geprägt schreibt, dann ist das Schreiben eine Annäherung auch an sich selbst, an seine eigene Geschichte, vielleicht auch an die eigenen geschichtlichen Kontexte. Also dann schreibe ich eher zu mir hin oder durch mich hindurch. Dann gibt es aber diese andere Richtung, die für mich jahrelang die prägendere und wichtigere und auch weitaus spannendere Richtung war, nämlich die Richtung der Entfernung, also das Schreiben von mir weg. Ich habe aber...
Kurze Nachfrage, haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel aus einem Ihrer Romane, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, was Sie damit meinen, mit diesem von sich wegschreiben?
Ja, also ich habe zum Beispiel in meinem letzten Roman Die Nächte auf ihrer Seite habe ich untersucht, wie junge Frauen in einem ähnlichen Milieu wie ich, wie die in Ägypten, in Kairo, eine Politisierung erfahren haben im Zuge der ägyptischen Revolution. Und das war etwas, womit ich mich noch nie beschäftigt hatte und was auch irrsinnig schwierig war, sich dem jenseits von Klischees und auch den eigenen Klischees anzunähern. Das war wirklich etwas, was ich entdecken musste und entfalten musste. Und dabei ist mir aber dann sehr klar geworden, wie sehr ich in diese Perspektive mit eingefaltet bin. Also was das mit mir zu tun hat, dass die Perspektive, die ich auf dieses vermeintlich ferne Phänomen einer Politisierung im Rahmen einer der Revolution in Ägypten, was das mit meinen eigenen Vorstellungen, Wertesystemen und auch mit meiner eigenen Positionierung zu tun hat.
Sie haben vorhin gesagt, dieses von sich wegschreiben, dieses in die Ferne schweifen, um dann zu sich selber zu finden, dass das früher eine große Rolle gespielt hat für Sie. Wie ist das jetzt?
Ja, ich habe dann 2015 eine NGO gegründet, zusammen mit 100 anderen Frauen. Wir machen das, heißt die. Und die ist entstanden aus dem Impuls heraus, aus dieser Krise der Flüchtlingspolitik 2015. Und da haben wir Projekte gegründet, die eben mit Menschen, die in unseren Berufen arbeiten, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel Weiterschreiben, das Projekt, das sich mit AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten verbindet, um die Welt zu teilen, um den Literaturbetrieb gemeinsam hier zu bereichern, um die Perspektive der Menschen, die hierher fliehen mussten. Und in der Zeit das einzig Literarische, was ich geschrieben habe, neben Kinderbücher, die für mich aber ein ganz anderes Schreiben bedeutet, war ein Briefwechsel mit Tsiruya Shalev, der israelischen Autorin, über die Fragilität Europas. Und da habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben zu mir hingeschrieben. Ich war so erschüttert von dem, was ich erlebt habe, wie in Deutschland mit geflüchteten Menschen umgegangen worden ist, dass ich das als dringlichstes Moment wahrgenommen habe. Und da habe ich wirklich ganz nah an mir dran geschrieben. Da musste ich Dinge verstehen, die mir persönlich passiert waren. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Und jetzt ein neuer Roman, an dem ich arbeite, der ist erstaunlicherweise auch sehr, sehr nah oder sehr viel näher an meiner eigenen Geschichte dran, als es alle anderen Texte meines Lebens bisher waren.
Also auch autobiografisch geprägt?
Ja, also sehr viel stärker autobiografisch geprägt als vorher. Ich habe diese Frage des Autobiografischen bis jetzt immer total von mir gewiesen, in diesem engen Sinne. Ich habe immer gesagt, Fantasie ist auch autobiografisch. Aber jetzt habe ich das erste Mal eine Ich-Erzählerin und bin schon näher dran, ja.
Und was genau verändert sich dadurch für Sie? Vielleicht auch mit Blick auf Ihr Verhältnis zu Ihren Lesern und Leserinnen. Die lassen Sie ja durch diese Art des Schreibens sehr viel näher an sich ran, wo früher durch mehr Fiktion wahrscheinlich auch mehr Distanz war, oder?
Ja, die Leserin ist ja eins der größten Rätsel. Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Also ich schreibe immer in einem Art Blindflug. Ich weiß nicht, an wen gerichtet ich schreibe. Ich weiß nicht, wie gehört werde und bin dann immer unglaublich beglückt und überrascht, wenn ich bei den Lesungen plötzlich höre, wie gehört wird. Und auch erst dann werden meine Texte für mich wirklich plastisch. Und ich schreibe dann im Flug während meiner eigenen Lesungen auch teilweise die Sätze nochmal um, weil ich sie anders verstehen kann, wenn sie gehört werden.
Annika Reich, Sie haben es gesagt, Sie schreiben nicht nur selbst, sondern Sie begleiten auch andere Menschen beim Schreiben. Sie sind Initiatorin des Projekts Weiterschreiben, das geflüchtete Schriftsteller und Schriftstellerinnen dabei unterstützt, hier in Deutschland weiterhin ihren Beruf auszuüben. Welche Rolle spielt für diese Schriftstellerin die Distanz zu ihren Heimatländern? Prägt diese Distanz ihr Schreiben?
Ja, also die Frage von Nähe und Distanz im Exil, darüber mache ich mir sehr viel Gedanken, weil das ein ganz großes Thema ist für die AutorInnen, die jetzt hier schreiben, die zwar alle weiter in ihren Muttersprachen schreiben, also bei Weiterschreiben vor allen Dingen auf Arabisch, Farsi und Dari. Aber ich habe einige der AutorInnen gefragt, so für wen schreibt ihr jetzt, wenn ihr auf Arabisch schreibt und wisst, dass dieser Text hier in Deutschland publiziert wird, schreibt ihr weiter für euer Publikum in Syrien, dem Jemen, Irak und so weiter oder schreibt ihr jetzt für ein deutsches Publikum? Und diese Frage können ganz viele nicht beantworten, weil das Exil so ein Zwischenraum ist. Ein Raum, der ganz stark durch Nähe und Ferne geprägt ist und ganz stark durch Erinnerungen und Projektionen geprägt ist, aber es da, glaube ich, sehr, sehr lange Zeit keine wirkliche Perspektive darauf gibt, weil das Ankommen im Exil ein fast unmögliches ist.
Es ist fast unmöglich, sagen Sie. Was wären denn die wichtigsten Voraussetzungen, damit so ein Ankommen, damit ja auch eine, ich sag mal, neue Nähe zu einem fremden Land, damit so etwas überhaupt möglich werden könnte?
Ich glaube, die Erfahrung von Übersetzbarkeit ist eine ganz zentrale Erfahrung dabei. Und ich glaube auch, dass die Übersetzung und Übersetzbarkeit, die Brücke ist, das kann nur dann funktionieren, wenn beide Seiten die Brücke als ihr gemeinsames Terrain, also die Übersetzbarkeit und Übersetzung als ein gemeinsames Terrain betrachten und aushandeln. Was bleibt fern? Was rücken wir näher? Und wie gelingt es uns, beides sichtbar zu lassen? Also, dass wir nicht versuchen, die Texte so einzugemeinden, dass sie uns nur nah sind, sondern dass unterschiedliche literarische Verfahren auch in den Texten aufleuchten und trotzdem anschlussfähig bleiben.
Das sagt die Schriftstellerin Annika Reich über Nähe und Distanz. Morgen hören Sie an dieser Stelle die Dokumentarfilmerin Corinna Belz. Und alle Interviews der Reihe Nah und Fern können Sie auch nochmal nachhören, zum Beispiel auf deutschlandfunk.de/kulturheute. Ein Loch kann für erstaunlich viel Streit sorgen. Nämlich dann, wenn es mitten in einer Kirche liegt, so wie in der St. Hedwigskathedrale in Berlin-Mitte. Die Kirche ist zweigeteilt in eine Ober- und eine Unterkirche und beide Ebenen sind direkt vor dem Altar durch eine runde Öffnung miteinander verbunden. Katholische Prediger allerdings stören sich an dieser Öffnung. Wenn ich am Altar die Messe zelebriere, fällt das Dialogische ins Loch, wird etwa Kardinal Rainer Maria Wölki zitiert. Und deshalb wurde vor einigen Jahren beschlossen, die St. Hedwigskathedrale umzubauen. Die Öffnung soll geschlossen werden. Gegen diese Umbaupläne gibt es allerdings heftigen Protest, denn die Kirche und ihr Innenraum stehen unter Denkmalschutz. Heute nun hat ein Berliner Gericht über eine Klage entschieden, mit der der Umbau der Kathedrale doch noch verhindert werden sollte. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau war im Gerichtssaal. Welche Entscheidung ist dort gefallen?
Ja, es war eine durchaus erwartbare Entscheidung, aber sie war auch sehr eindeutig. Die Erben des Architekten Hans Schwippert und des Bildhauers Fritz Kühn haben in dem Sinne verloren, weil ihre Klage als nicht zulässig betrachtet wurde, dass nämlich das Urheberrecht dort eine Rolle spielen müsse. Der Richter hat, wie das lange etabliert ist inzwischen im deutschen Denkmalschutz und Urheberrecht, festgestellt, dass man zwar ein Kunstwerk wie zum Beispiel die Ausstattung der Hedwigskathedrale, nicht vandalisieren darf. Also man darf sie nicht verändern ohne die Zustimmung der Urheber, aber man darf sie zerstören. Also die Aktionen der katholischen Kirche und des Erzbistums Berlin, die Kirche weitgehend im Innenraum zu zerstören, sind entsprechend aus der Perspektive des Urheberrechts, nicht aus der des Denkmalschutzes, aber des Urheberrechts, absolut legal. Da überwiegt eigentlich einfach der Eigentumsschutz dem Urheberrechtsschutz.
Der Innenraum der St. Hedwigskathedrale, Sie haben es gerade schon gesagt, ist ein Entwurf des Architekten Hans Schwippert aus den 50er und 60er Jahren. Wie wichtig ist dieser Kirchenraum kunsthistorisch gesehen?
Ja, das ist ein absolut herausragendes Denkmal der deutsch-deutschen Kunstgeschichte. Er ist seit 1952 bis 1963, da fand die Weihe statt, nach den Plänen von Hans Schwippert entstanden, als wirklich ein Denkmal des deutsch-deutschen Katholizismus. Hans Schwippert hatte vorher das Bundeshaus in Bonn entworfen, war einer der angesehensten Architekten der Westdeutschlands und wurde eigens deswegen nach Berlin geholt, um eben in Ost-Berlin die Kathedrale des Bistums Berlin zu bauen und neu wieder aufzubauen. Die Kathedrale war bis auf den Mauerring außenrum vollkommen zerstört. Es gab dann schon eine flache Betonkuppel drüber und Schwippert hat diese Kuppel und die wiederhergestellten inneren, sehr abstrakten Säulen vollständig integriert in seinen Entwurf. Und das Spannende dabei ist, dass es nicht nur ein sehr wirklich herausragendes Denkmal der Architektur der 50er Jahre ist, gerade eben mit dieser großen Mittelöffnung, die zwischen der Märtyrerkirche im Sockelgeschoss und der Gemeindekirche im Obergeschoss verbindet, sondern es ist vor allem eine sensationelle Ausstattung darin gewesen, muss man inzwischen sagen, die von Künstlern aus West- und aus Ostdeutschland zusammen entwickelt wurden. Also bis hin dahin, dass zum Beispiel große Gobelin-Teppiche in Nürnberg gewebt wurden oder dass dort Bauhaus-Mitarbeiter gearbeitet haben, etc. pp. Also das ist, wenn man die ganze Liste runter macht, ist vollkommen klar, dieser Raum war einzigartig und er war auch ein wirklich herausragendes Denkmal des deutschen Katholizismus.
Und ist also auch aus Ihrer Sicht absolut schützenswert.
Er wäre absolut schützenswert gewesen, deswegen haben ja auch wirklich sämtliche Fachleute, also es gab, ich kenne keine einzige Gegenstimme, dagegen protestiert, dass dieser Bau verändert wird im Auftrag des Erzbistums. Ich muss auch sagen, es ist übrigens sehr erstaunlich, dass gerade die katholische Kirche, die ja doch immer so viel Wert legt darauf, dass die Traditionsbewahrung doch eine Rolle spielt, dass gerade sie diesen Raum so rabiat zerstört hat. Aber Kultursenator Klaus Lederer in Berlin hat eben dem Denkmalschutz da zurückgezogen, weil er sagte, die Religionsfreiheit ist wichtiger.
Wie geht es denn jetzt weiter? Gegen die heutige Entscheidung des Berliner Gerichts kann nochmal Berufung eingelegt werden. Besteht also noch eine Chance, dass der Innenraum doch noch erhalten bleibt?
Eigentlich nicht. Der Innenraum ist durch die katholische Kirche bereits massiv seit 2018 vandalisiert worden. Es wurden gerade die Teile, die besonders wertvoll und besonders kompliziert zu erhalten sind, zuerst zerstört, zum Beispiel der Marmorfußboden. Also man hat wirklich Fakten längst geschaffen. Auch ist durchaus die Frage, ob bei einem weiteren Klagen da größere Erfolge sind aus der Perspektive der Kläger. Allerdings muss man sagen, für das deutsche Denkmalschutzrecht wäre das sehr, sehr wichtig, endlich zu klären, welche Rolle spielt der Urheberschutz innerhalb des Denkmalschutzrechts. Weil dadurch, dass Klaus Lederer, also der Kultursenator in Berlin, den Denkmalschutz aufgehoben hat, ist ja überhaupt erst die Situation entstanden, dass der Richter heute sagen musste, nee, das Urheberrecht spielt dann eben keine Rolle mehr. Und darüber zu debattieren, dass wir an der hohen Zeit, aber die Frage ist die, ob sich die Kläger, das sind ja sehr betagte Leute, die da wirklich für das Werk ihrer Vorfahren eintreten und damit eine große gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen haben, ob die Kläger das überhaupt finanziell stemmen können.
Nikolaus Bernau über den geplanten Umbau der Berliner St. Hedwigskathedrale und die Kritik an diesen Umbauplänen. Vielen Dank nach Berlin.
War eine Freude.
Und was sonst noch wichtig war heute in der Welt der Kultur, das weiß Beatrix Novi, die Kulturmeldung.
Es sollte selbstverständlich sein, dass die Kunst den Missstand weltweiten Flüchtlingselends nicht immer nur anprangert, sondern aktiv dagegen vorgeht. So ähnlich sagt es Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle. Die Antwort auf die oft geäußerte Frage, was die Kunst denn tun könne, lautet diesmal in einer Charity-Aktion zu sinnvollem Geld machen. Im August, September und November werden über einen jeweils begrenzten Zeitraum in Berlin, Hamburg und Bonn 100 Bilder, Fotografien und Installationen ausgestellt, unter anderem von Stefan Balkenhol, Norbert Biski, Katharina Große, Anselm Kiefer, Danny Holzer, Markus Lüpertz und so weiter. Mit diesen Namen lockt die UNO Flüchtlingshilfe. Insgesamt haben 100 Künstler Werke gestiftet und mit einem Los zu 40 Euro und Wortlaut dpa etwas Glück kann jeder ein Kunstwerk mit wesentlich höherem Wert gewinnen. Wichtig ist aber natürlich der erhoffte Erlös von 25.000 Losen. Der geht nämlich dann ans UNHCR. Es ist gesetzt, in der Hagia Sophia in Istanbul endet die Phase der Säkularisierung und sie wird zur Moschee. Die aktuelle Kritik der EU-Außenminister hat sich nun ihr türkischer Kollege Mevlüt Çavuşoğlu verbeten. Es sei ausschließlich Sache seines Landes, was aus dem spätantiken Bauwerk werde. Und wies darauf hin, dass im EU-Mitgliedsland Spanien diverse ehemalige Moscheen heute als Kirchen genutzt werden. Die türkische Religionsbehörde versicherte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, außerhalb der Gebetszeiten solle die Hagia Sophia Besuchern weiter offen stehen und christliche Abbildungen im Innern nur während der Gebete mit Vorhängen und anderen Vorrichtungen verborgen. Die Frankfurter Buchmesse präsentierte heute ihr digitales Konzept in allen Einzelheiten. Wegen der Nichtteilnahme zahlreicher Verlage und Fachbesucher wird die diesjährige Messe eine Special Edition erhalten, wie der Direktor der Buchmesse Jürgen Böss es nannte. Auf www.buchmesse.de werden alle Online-Formate und Veranstaltungen dargestellt. Und in Mexico City haben Archäologen die Reste eines Palasts entdeckt und identifiziert als den Hauptsitz des spanischen Eroberers Hernán Cortés. Der hatte seinen Wohnsitz zum Teil aus den Ruinen des Palasts des Aztekenherrschers Moctezuma errichten lassen, über den Ruinen der Stadt Tenochtitlan.
Beatrix Novi. Vielen Dank für die Kulturmeldungen. Und das war's von Kultur heute. Hier geht's gleich weiter mit den Informationen am Abend. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.